Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Chefredakteur der Literaturzeitschrift Sinn und Form, Sebastian Kleinschmidt. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Plaul. Herr Kleinschmidt, Sinn und Form feierte 2009 ihr 60. Jubiläum. 6 Jahrzehnte, das ist für eine Kulturzeitschrift eine enorme Zeit. Und Sinn und Form hat ja auch sehr bewegte, turbulente Phasen durchlaufen. Sie haben in Ihrer Rede zum 60. Jahrestag der Zeitschrift auch von gleich mehreren Wundern gesprochen, die mit dem Überleben von Sinn und Form in Zusammenhang stünden. Wir können die Geschichte dieser für die gesamtdeutsche Kulturlandschaft immens wichtigen und auch international renommierten Zeitschrift jetzt nicht ausführlich schildern, das würde die Sendung sprengen. Aber ich bitte Sie doch, diese Geschichte für uns wenigstens zu skizzieren, damit wir einen Eindruck gewinnen von der Bedeutung, die sie besonders für die DDR hatte. Sinn und Form wurde ja 1949 in Ost-Berlin gegründet und auch von der Bedeutung, die diese Zeitschrift seit der Einigung Deutschlands bis heute innehat.
Ja, der Gründer von Sinn und Form ist Johannes R. Becher. Er hat die Zeitschrift zusammen mit Paul Wiegler, einem heute vergessenen Literaturhistoriker, aber einem sehr gelehrten, solide arbeitenden Mann, gegründet. Becher selbst ist ja eine Figur, an die man nicht nur gute Erinnerungen hat. Aber zu den bleibenden Verdiensten dieses Mannes zählt, würde ich sagen, die Gründung von Sinn und Form. Und er hatte die Idee, diese Zeitschrift zu gründen. Er hat den Namen gewählt, obwohl der Name Sinn und Form nicht seine erste Wahl gewesen ist. Er wollte die Zeitschrift Maß und Wert nennen, nach der von Thomas Mann begründeten Exilzeitschrift. Und er hat sich auch bei Thomas Mann bemüht, diesen Namen frei zu bekommen, und es ist ihm nicht gelungen. Meiner Ansicht nach war das ein Glück für die Zeitschrift, dass sie nicht den Namen Maß und Wert bekam, sondern dann durch Becher auf den Namen Sinn und Form gekommen ist. Denn eine Namenswahl ist eine Sache, die hatte so viele Konsequenzen, die kann man gar nicht voraussehen. Und wenn man jetzt über 60 Jahre spricht, dann kann man in gewisser Weise sagen, dass die Geschichte einer Zeitschrift die Zeit ist, ihren eigenen Namen zu bewohnen und in gewisser Weise zu sich zu kommen oder im Negativfalle auch sich zu verfehlen. Und Sinn und Form, diese Namensgebung von Sinn und Form ist ein so anspruchsvolles Gehäuse, ein geräumiger Ort, der gleichzeitig gewisse Verpflichtungen mit sich bringt, formaler und geistiger Art, dass sie auch, und das ist ja das eigentliche Wunder, imstande ist, mehrere Epochenstürze gewissermaßen zu überleben. Sie sprachen von diesem Wunder, und das ist ja vielleicht das größte Wunder, weil man sagen kann, wenn eine Epoche sinkt, dann gehen die meisten Zeitschriften, ja oft auch Verlage, mit ihr zugrunde. Und Sinn und Form, würde ich fast sagen, ist gestärkt aus dem Epochenbruch hervorgegangen.
Ja, es hat ja geradezu auch etwas Programmatisches. Sie sagen es ja auch, es gibt Konsequenzen bei einer Titelwahl.
Ja.
Vielleicht kann man da ganz kurz drauf eingehen.
Ja,
Sinn
aber
und Form.
Ja. Das Schöne ist, nehmen wir jetzt nochmal den Vergleich zu Maß und Wert. Der Begriff des Maßes ist gewissermaßen kontrollierbar, weil das ist feststehen, nicht? Das Metermaß und das Temperaturmaß und so weiter. Der Begriff der Form, den können Sie ohne Auslegung gar nicht fassen oder Sie kommen zu staubtrockenen Definitionen. Und beim Sinn ist es noch interessanter. Beim Wert wissen die Leute, aha, ja, das sind unsere Werte und das sind die Gegenwerte und diese Werte werden wir verteidigen. Beim Sinn merken Sie sofort, dass Sie nicht einen Schritt weiterkommen. Es gibt im Grunde genommen gar keine Antworten. Es gibt nur immer eine gewisse Richtung des Fragens. Und diese Richtung des Fragens führt dann dazu, dass die Dinge, die auf einen einströmen, befragt werden, passen sie zu dem Gefäß, das wir dafür vorgesehen haben. Also zu dieser Form passt dieser Sinn. Und Sie können es immer wieder nur von Fall zu Fall beantworten. Sie können aber keine Dogmatik, keine Orthodoxie aus dem Sinnbegriff herausfiltern, weil es im Grunde eine große Fragegestalt ist und eine Fragegestalt, die über den Tag hinausgeht, sondern die die Räume in die Vergangenheit und die Räume in die Zukunft, die Räume in die Tiefe und in die Höhe eröffnet. Und das ist das Schöne an dem Sinnbegriff. Und er engt eine Literaturzeitschrift, was ja Sinn und Form in jedem Falle ist, nicht ein nur auf die Literatur, sondern es verpflichtet uns, die anderen geistigen Räume auch zu betreten und die Resonanzen zwischen diesen Räumen irgendwie zum Leben zu bringen in der Zeitschrift. Und das ist das Schöne. Und das hat dieses reiche Profil von Sinn und Form ergeben. Das fällt ja auf in der heutigen Zeitschriftenlandschaft, dass Sinn und Form die reichste morphologische Statur hat. Und das erlaubt uns ja immer wieder, auch wenn irgendwo Dürrezeiten sind auf einem bestimmten Gebiet, dann geht man in ein anderes Gebiet. Und
eine ganz wichtige Figur für Sinn und Form war der erste Chefredakteur, Peter Huchel. Ja. Und wenn wir schon über Form reden, auch Peter Huchel, der Lyriker, ein großer Stilist mit einem großen, ausgeprägten Sprachempfinden, der für Sinn und Form bis 1962 diese Funktion innehatte und dann aber unter sehr schwierigen Umständen sozusagen aus diesem Posten herauskatapultiert wurde.
Ja, da muss man nochmal auf Becher zu sprechen kommen. Also das erste Verdienst von Becher überhaupt, die Zeitschrift zu gründen, das zweite Verdienst von Becher, diesen Namen festzulegen für Sinn und Form und das dritte Verdienst von Becher, Huchel auszuwählen als Chefredakteur, das hat er ja gemacht. Huchel war parteilos, war übrigens ein Mann des Rundfunks, nach 45 unmittelbar. Huchel selbst war gar nicht übrigens so begeistert von dem Namen Sinn und Form. Er fand das irgendwie zu hoch gestochen. Später hat er sich aber daran gewöhnt und wie so oft geschehen ist in der Geschichte der Zeitschrift, er hat sich dann vollkommen identifiziert mit dieser Aufgabe. Ich habe es dann später auch nochmal gesagt, Peter Huchel war natürlich enorm wichtig für die Institution von Sinn und Form. Man kann gewissen Übertreibung sagen, er ist sogar so etwas wie der Märtyrer der Zeitschrift. Und wenn Märtyrerblut im Fundament einer Institution steckt, dann ist das sozusagen für die Haltbarkeit dieser Institution wichtiger als der Zement, könnte man fast sagen. Ja. Huchel hat diese Zeitschrift geprägt, enorm geprägt, und diese Prägung wirkt bis heute fort. Und er hat dieses assoziative Prinzip zwischen den Literaturgattungen einerseits und dem Essay andererseits ermöglicht und der Essay stützt sich aber gewissermaßen mehr auf das literarische oder auf das freie geistige Arbeiten und nicht so strikt an die Wissenschaft, also nicht so aufs Diskursive. Und das ist ganz wichtig gewesen und er hatte natürlich eine glanzvolle Garde von philosophischen Essayisten, ich nenne nur ein paar Namen, also Georg Lukács war natürlich Hausautor von Sinn und Form bis 1956, Ernst Bloch hat große Partien seines Prinzips Hoffnung in Sinn und Form vorveröffentlicht. Werner Kraus, der große Literaturwissenschaftler, Komparatist, Hans Meyer, also um nur diese zu nennen. Und man kriegt in einer Literaturzeitschrift geistiges Profil auch am ehesten durch ein essayistisches Programm.
Ja.
Und das ist auch bis heute so geblieben.
Trotzdem ist Peter Huchel 1962, wie gesagt, ich müsste sagen, entfernt worden.
Ja.
Es gab auch schon in den Jahren zuvor natürlich immer wieder Diskussionen um bestimmte Beiträge in Sinn und Form. Ja. Aber was hat denn 1962 dazu geführt, zu diesem?
Ja. Naja, also der Sozialismus war ja eine Art diskursive Diktatur. Es gab eine Staatsphilosophie, den Marxismus. Und es gab gewissermaßen offizielle Sprachregelungen. Und das ganze Lebensprinzip in einer Diktatur besteht dann darin, für die Partisanen oder überhaupt, die sich frei äußern wollen, dass man bestimmte Dinge unterlässt, beziehungsweise zwischen den Zeilen spricht oder schreibt oder liest im übertragenen Sinne. Und sämtliche Druckerzeugnisse in der DDR, wie in den anderen sozialistischen Staaten natürlich auch, wurden ständig kontrolliert. Gleichzeitig war es so, dass Literaturzeitschriften bekamen eine Lizenz, die wurde jedes Jahr erneuert, aber sie unterlagen nicht direkt der Zensur, sondern nur der Nachzensur. So, und wenn die Bewusstseinspolizisten, das gibt es ja auch heutzutage noch, das gibt es ja auch in einer Demokratie, natürlich nicht mit staatlicher Macht ausgestattet, die kriegen natürlich sehr schnell mit, das ist eine Frage, rein instinktiv kriegt man es mit, wo sind hier Momente von Distanzierung zu sehen? Wo ist ein Organ, das irgendwelche Sachen nicht mitmacht? Wo alle darüber schreiben und dann plötzlich in Sinn und Form ist gar nichts. Also gerät man früher oder später unter Beobachtung, bald darauf in Verdacht. Und wenn einmal die Hermeneutik des Verdachts in Gang gesetzt ist, dann wird das kontrolliert. Dann wartet man auf die erstbeste Gelegenheit, um jemand ein Bein zu stellen. Und wenn sie dann nicht genügend Freunde haben, dann wird es kritisch. Und Huchel hatte zunächst Freunde, besonders Brecht. Aber es gab dann wiederholt Anwürfe. Das hatte ja übrigens auch mit der Konstellation zu tun. Die Zeitschrift ist ja seit 1950 institutionell an die Akademie gebunden. Wissen Sie, wenn der Chefredakteur von Sinn und Form, der hat ja das alleinige Entscheidungsrecht über die Annahme und die Ablehnung von Texten. Wenn nun aber Mitglieder der Akademie Texte einreichen, die der Chefredakteur von Sinn und Form ablehnt. Die solche Fälle hat es gegeben, sogar Arnold Zweig ist abgelehnt worden von Peter Huchel. In dem Falle zu Unrecht. Das ging um einen Text über Sigmund Freud. Zweig kannte ja Freud und verehrte ihn und hat sein Leben lang versucht, auch in der DDR etwas Gutes zu tun für Freud. Huchel wusste aber, dass da die Grenze ist. Die Psychoanalyse war gewissermaßen verboten. Es ist ganz spät in der DDR-Zeit auch auf Drängen von Franz Fühmann hin eine erste Freud-Ausgabe erschienen. Und er hat damals Zweig abgelehnt und Zweig war auch sehr enttäuscht darüber, hat es ihm aber nicht übel genommen. Und besonders großartig an Zweig ist, dass in der Stunde der Not von Huchel Zweig derjenige war, der ein Solidaritätszeichen gesetzt hat.
Das ist menschliche Größe und geistige Größe, ja.
Also das war der Grund. Und Brecht war der große Verteidiger von Huchel und Brecht ist 56 gestorben. Becher war schwankend, mal hat ihn verteidigt, mal hat er ihn nicht verteidigt. Aber Becher war natürlich ein Mann des Apparats auch. Und im Jahre 61 waren die nicht mehr da. Und das war das Problem. Und Bloch war nicht da mehr und Lukács war sowieso persona non grata. Und dann war er allein und war Huchel, das ist ja einer der Gründe, jetzt auch für seine Absetzung, da Huchel Sinn und Form so gesteuert hat, dass er die gesamtdeutsche Kultur und auch die Wiedervereinigung nicht aus dem Blick verloren hat, war das mit der Errichtung der Mauer August 61 natürlich aus, diese Option. Die Akademie hat da keine besonders rühmliche Rolle gespielt bei der ganzen Sache. Der Druck war von oben, von der Partei, aber es haben sich genügend Leute gefunden in der Akademie, die Huchel 1 heimzahlen wollten. Und
ist es denn dann der Partei gelungen, die Zeitschrift sozusagen auf ihre Linie vollends einzuschwenken? Das war ja dann auch nicht der Fall.
Nein, es war ja so gedacht, man hatte Huchel zugemutet, dass Bodo Uhse mit ihm zusammen dann die, also eine Art Doppelspitze der Zeitschrift zu machen. Und das hat Huchel abgelehnt. Und dann blieb Uhse übrig und war dann der Nachfolger von Huchel, aber er hat nur 2 Nummern gemacht, dann starb er. Über Uses Rolle kann man gar nichts sagen, weil man mit 2 Nummern kann man einer Sache nicht seinen Stempel aufdrücken. Ja, und dann kam Wilhelm Gürnus, eigentlich ein Mann des Apparats, wo alle Leute die Hände hoben und dachten, oh Gott, jetzt geht es steil bergab. Ja, aber Irrtum, dann griff das Prinzip, die Zeitschrift erzieht ihre Chefredakteure. Und so ist es bei Gürnus auch gewesen.
Er hat sehr unbequeme Texte veröffentlicht. Ja, ja, Volker Brauns Erzählung Unvollendete Geschichte zum Beispiel, schon 75.
Ja, Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W. Das war alles Gürnus. Und er hat eine neue Gattung in Sinn und Form eingeführt, nämlich das Gespräch, die heute sehr wichtig ist für das Profil der Zeitschrift.
Ja. Jetzt haben Sie vorhin schon ein schönes Wort benutzt, Epochensturz. Ja. Also Sinn und Form hat gewissermaßen mehrere Epochenstürze überlebt, aber den größten Epochensturz gab es natürlich 89, 90 mit der Wiedervereinigung. Sie waren damals schon in der Redaktion, schon lange in der Redaktion von Sinn und Form. Wie haben Sie das damals empfunden als das nahende Ende der Zeitschrift oder als die Möglichkeit, jetzt unter anderen Bedingungen fortzubestehen?
Ja, das war natürlich eine große, große Unruhe. Es war ja so, dass seit 1985 war Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU. Das hatte ja Wirkung auf die Kultursituation in der DDR. Und wir haben natürlich versucht, diese geistigen Freiräume zu nutzen für Sinn und Form. Das war ja dann unter der Ägide von Max-Walter Schulz, der die Zeitschrift 7,5 Jahre geleitet hat. Und das war natürlich angenehm. Es gab ja diese alten Losungen in der DDR. Die hat sich auch bis zum Westen rumgesprochen. Ich meine, haben die Funktionäre gerne benutzt. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Nun konnte man plötzlich in der Ära Gorbatschow das gegen die Funktionärsklicke wenden. Und es ist ja so, also Gorbatschow ist ja in gewisser Weise ein Luther des Kommunismus, gewissermaßen nur ganz anders geändert. Er hat die Reform des Kommunismus aus den Quellen versucht. Er hat also hat sich durch Rückbesinnung auf Marx und auf Lenin die Erneuerung versucht. Und es ist dann schließlich dazu gekommen, dass das ganze System implodierte. Aber dann war es doch die große Unruhe, weil ja die Zeitschrift ist ja institutionell und finanziell gebunden an die Akademie der Künste. Und das Schicksal von Sinn und Form hing natürlich am Schicksal der Ostakademie. Und das Schicksal der Ostakademie hing einige Jahre in der Luft. Es war nicht klar, ob die Sache gut geht.
Jetzt haben Sie so schön von der großen Unruhe geredet. Und das lässt mich eine Brücke schlagen, was immer sehr schwierig ist, zum ersten Musiktitel. Denn dieser Titel ist auch in der Zeit einer großen Unruhe sozusagen entstanden und dargeboten worden. Nämlich Ihr erster Musikwunsch ist Janis Joplin. Und den spielen wir jetzt auch gleich ein. Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for
Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heutiger Gast im Studio ist der Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form, Sebastian Kleinschmidt. Am Mikrofon ist Thomas Plaul. Herr Kleinschmidt, wussten Sie eigentlich, dass Janis Joplin ein einziges Mal in Deutschland in der Bundesrepublik aufgetreten ist?
Nein, keine Ahnung.
Ja, und das war hier in Frankfurt 1969 in der Jahrhunderthalle Höchst, das einzige Konzert. Sie ist ja schon kurz danach gestorben. Kommen wir zurück zu Sinn und Form, deren Chefredakteur Sie seit 1990 sind, Herr Kleinschmidt. Ja. Sie hatten es im ersten Teil der Sendung bereits erwähnt, dass Sinn und Form die Freiräume immer auch hat verteidigen müssen. Zu Zeiten der DDR waren das vornehmlich ja ideologische und man könnte auch sagen kulturpolitische Angriffe gewesen. Nun ist die Gegenwart sicherlich kein Paradies für eine Literaturzeitschrift. Welchem Druck sieht sich Sinn und Form denn seit der Wiedervereinigung ausgesetzt?
Ja, wissen Sie, der Druck ist, das ist nicht, glaube ich, nicht der richtige Zugang. Der Druck stellt sich ein, wenn eine Sache sich aus sich selbst heraus bewegt. Also im Allgemeinen ist es so, dass das Prinzip, das hätte ich auch am Anfang schon sagen können, aber Janis Joplin gibt jetzt eigentlich das Stichwort dafür. Was uns bewegt, wenn wir dieses Lied hören, ist ja, jetzt ganz abstrakt gesprochen, in der Verallgemeinerung gesprochen, eine spezifische Resonanz, die erzeugt wird. Und das Wort Resonanz passt eigentlich ganz gut zu Sinn und Form auch. Also der Wille der Zeitschrift ist es, mit dem eigenen Resonanz zu erzeugen. Und das funktioniert ja auch. Mal mehr, mal weniger. Wir erreichen kein Massenpublikum, aber wir haben irgendwie ein treues Publikum. Und je länger eine Sache aus der Eigenschwingung heraus existiert und aus der Eigenschwingung Resonanz bildet, desto weiter ziehen sich die Kreise. Also ich wollte ja der Frage nicht ausweichen. Der Druck entsteht meist, also es ist irgendeine Reaktion. Sie machen irgendetwas, was irgendwelchen Leuten nicht passt. Und dann gibt es den Widerspruch. Und von der DDR-Zeit haben wir schon gesprochen. Das hängt dann mit Tun und Lassen immer zusammen. Und in der Nach-DDR-Zeit habe ich natürlich auch Druck erlebt. Wir haben mal Ernst Jünger publiziert und da hat es eine massive Reaktion gegeben. Und das ist ja für den Westen für sie nichts Neues. Das hat es ja öfter gegeben. Und ich war aber der Meinung und bleibe der Meinung, Sinn und Form, Ernst Jünger, jedenfalls der späte, Jünger, der nach 1955 wäre ein passender Autor für die Zeitschrift gewesen.
Das war ja eine Persona non grata hier im Westen gewesen.
Ja. Aber da ist Sinn und Form nochmal sozusagen in eine schwierige Situation gekommen. Aber wir hatten, das war dann auch eine glückliche Erfahrung, wir hatten auch Leute, die uns verteidigt haben. Und darum gibt es uns heute noch.
Wenn Sie heute eine Positionsbestimmung vornehmen müssten, wie würde die lauten, Herr Kleinschmidt?
Ja, die Sinn und Form hat bestimmte Manöver nicht mitgemacht, die andere Zeitschriften aus Not gemacht haben, zum Beispiel Themenhefte, zum Beispiel diese Editorials, also diese Vorauserklärung dessen, was man will und was man tut. Also irgendwie, also man kann, das ist dann so eine Art magere Konzeption eines jeden Heftes. Es gibt ja das berühmte Wort von Walter Benjamin, das Paradoxwort, das Werk ist die Totenmaske der Konzeption. Normalerweise, jetzt könnte man sagen, die Konzeption ist die Totenmaske des Werks und deswegen sollte man über Konzeption gar nicht so viel reden, nicht wahr? Weil sie immer nur eine dürre Abbreviatur der Fülle dessen, was man bietet, ist, darstellt. Also das haben wir nicht gemacht, wir haben auf dieses freie, assoziative Prinzip vertraut. Ich würde sagen, Sinn und Form steht auf drei Säulen, den literarischen Primärgattungen selbstverständlich, Essays aus den übrigen Künsten. Die zweite Säule ist die Philosophie, aber nicht die akademische, nicht die universitäre, nicht die diskursiven Erstarrte, sondern die natürliche Rede pflegt, die autonome Texte produziert, die aus sich heraus verständlich sind, nicht nur ein Glied sozusagen in einer Reihe von. So, und die dritte Säule ist, das ist vielleicht erst in der dritten Periode hinzugekommen, ist die Öffnung zum Raum der religiösen Erfahrung und ihrer Reflexion in der Theologie. Aber eben auch unakademisch und mit Brückenschlägen zur Philosophie und zur Literatur.
Aber genau da gab es ja auch Kritik. Also auch Volker Braun hat diese Kritik geäußert, dass Sinn und Form ein wenig zu religiös geworden sei. Michael Braun, der Literaturkritiker Michael Braun, hat sich ähnlich geäußert, dass sie ein bisschen konservativ, ein bisschen zu viel Gadamer, Jünger und Thomas Mann. Wie sehen Sie das? Sind Sie dann der Große, der das verteidigt, der die Sinn und Form gegenüber dieser eher leise vorgetragenen Kritik verteidigt?
Ja, man kann ja, wenn man jetzt mal die Antithesen aufmacht oder die Gegenbegriffe, wenn man sich dem religiösen Raum oder dem theologischen Raum verschließt, dann ist man natürlich sozusagen vollkommen in der Aufklärung. Die Aufklärung lebt aber davon, dass es Geheimnisse gibt, die man aufklären kann. Die lebt davon, dass es etwas Dunkles gibt, was man aufhellen kann. Wenn man das Dunkle nicht mehr haben will, dann hängt die Aufklärung in der Luft. Das wäre meine erste Antwort darauf an Volker Braun. Die Frage mit dem konservativen Sinn und Form ist keine Experimentierung. Telle Zeitschrift, keine Avantgardismus-Zeitschrift. Die Bedeutung von Sinn und Form oder die wachsende Bedeutung von Sinn und Form hängt natürlich damit zusammen, dass alle Welt müde ist dieser ewigen avantgardistischen Revolten. Das ist ja ein Leerlauf, das langweilt ja inzwischen zu Tode. Also wenn man nicht die Quellen der Vergangenheit wieder sozusagen zum Fließen bringt und sich auf die lebendige Erfahrung bezieht und nicht auf Konzeptkünste und Ideenherrschaft im schlechten Sinne. Also das ist mit dem Konservativen und wir wissen also, dass der Kapitalismus, in dem wir leben, der lebt von der Zerstörung auch der geistigen Ressourcen immer wieder. Aber dann können sie am Ende nicht mehr atmen. Also sie müssen sozusagen das Gedächtnis hochhalten und alleine schon das Gedächtnis hochzuhalten ist im guten Sinne etwas Konservatives.
Und das ist etwas, was Sie tun können, oder gibt es da auch viele Anfeindungen, die sagen, naja, jetzt sind Sie aber auf einem Kulturmarkt tätig, in einer Kulturindustrie, Sie sind ein Produkt dieser Kulturindustrie, da müssen Sie sich auch anders verhalten?
Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, das versteht man inzwischen und das schätzt man auch. Und ich höre immer wieder, Gott sei Dank, dass ihr euch treu geblieben seid, bis zum äußeren Antlitz der Zeitschrift, bis zur Typografie und allem. Ja. Nein, das spüren wir sehr wohl.
Ja, vielen Dank, Sebastian Kleinschmidt. Soweit. Wir werden uns gleich im dritten Teil des heutigen Doppelkopfs in HR2 Kultur konkreter auch mit Ihnen selbst beschäftigen, mit Ihrer Biografie und Ihren Werken. Und zumindest da werden wir die Gretchenfrage auch nochmal stellen. Zunächst aber kommen wir zu Ihrem zweiten Musikwunsch. Nicht Janis Joplin werden wir jetzt hören, sondern Veselina Kasarova. Und mit welchem Titel?
Ja, das ist ein wunderbares Schubert-Lied, Im Abendrot. Der Dichter ist Karl Lappe, vergessen, Beethoven hat ihn auch einmal vertont. Ist ein sehr guter Dichter, der stammt aus Pommern, ist bei Wolgast, also Usedom, geboren, war 25 Jahre älter als Schubert und hat ihn gleichzeitig 15 Jahre überlebt. Und seine Landsleute nannten ihn den Pommerschen Horaz. Und es ist ein wunderbarer Text. Und wir werden hören, das ist ja nicht immer der Fall, in welch wunderbarer Weise die Musik diesem wirklich großen Text gerecht wird.
Im Abendrot, ja. Franz Schubert. Sie hörten die Vertonung des Gedichts Im Abendrot von Karl Gottlieb Lappe durch Franz Schubert, gesungen von Veselina Kasarowa, die am Klavier von Friedrich Haider begleitet wurde. Ausgewählt hat dieses sehr schöne Musikstück der heutige Doppelkopfgast in HR2 Kultur, Sebastian Kleinschmidt. Mein Name ist Thomas Plaul. Nun haben wir viel über den Werdegang der Literaturzeitschrift Sinn und Form gesprochen, Herr Kleinschmidt. Lassen Sie uns nun auch ein wenig über Sie und Ihren persönlichen Werdegang reden. Sie sind 1948 in Schwerin geboren, haben Anfang der 70er Jahre Philosophie studiert und auch promoviert später. Und schon seit 1984 sind Sie in der Redaktion von Sinn und Form tätig, seit 1990, wie schon gesagt, als deren Chefredakteur. In Ihren vielen Publikationen stecken Sie, Herr Kleinschmidt, ein weites Feld ab. Aber es scheint, und jetzt knüpfe ich an das an, was wir im zweiten Teil auch schon angefangen haben zu besprechen, es scheint, dass Sie seit einiger Zeit schon sich, sagen wir, etwas intensiver auch mit philosophisch-theologischen, religiösen Fragen beschäftigen. Auch dieses Gedicht eben von Lappe, das beginnt ja, oh, wie schön ist deine Welt, Vater, wenn sie golden strahlet. War dieses Interesse an Fragen der Religion, der Metaphysik, der Transzendenz bei Ihnen schon immer vorhanden? Ihr Vater war ja lange Zeit auch Domprediger in Schwerin gewesen.
Ja. Es ist mir in die Wiege gelegt worden und es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. So könnte man antworten. Mein Vater war religiöser Sozialist und seit 1927 Mitglied der SPD. Und er gehörte mit zu den Aktivisten der ersten Stunde der DDR. Er kannte ja Brecht, Eisler, alle sie waren mit Ernst Busch befreundet. Also er war sehr engagiert, beteiligt am Aufbau des Sozialismus, das könnte man so sagen. Und er hatte kein Interesse, dass einer seiner Söhne Theologie studiert. Es hat auch keiner seiner Söhne diese Wahl getroffen. Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Vater sich mehr für den Sozialismus als für die Religion interessiert hat. Und so wie der Werdegang meines Vaters vielleicht der war von der Religion zum Sozialismus, ist mein Werdegang vielleicht der vom Sozialismus zur Religion. Ich meine, das ist jetzt ein Aperçu. Ich meine, das kann man nicht ganz wörtlich nehmen. Ja, das Interesse der Religion ist spät erwacht eigentlich. Das ist durch die, wenn man Philosophie studiert und sich für Philosophie interessiert, dann kommt man früher oder später in Berührung mit solchen Räumen. Und heute würde ich sagen, das ist eine notwendige Etage im Hochhaus des Bewusstseins. Und wenn man davon nichts wissen will, dann weigert man sich, aus dem obersten Stockwerk in die Welt zu sehen. Und wenn Sie dieses schöne Lied hier gehört haben von Lappe, dann ist das natürlich ein Beispiel für das, was man Theologie der Herrlichkeit nennen kann. Theologia Gloriae. Das ist also nicht nur die Theologie des Kreuzes, das Leiden, sondern es ist schon eine Erlösung im Weltkontakt selbst, die aber dann immer grundiert wird mit dem Bewusstsein der Vergänglichkeit und mit der Aussicht auf den Tod. Und wenn man die Schönheit der Welt betrachtet, mit dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit, dann bildet sich ein solcher Schmerz in der Seele, den fast nur die Musik ausdrücken kann. Und es ist nicht nur der Schmerz, sondern es ist auch die Erlösung. Und das zeigt der Text und zeigt diese Musik. Und das ist ergreifend, wenn man das hört. Wenn man Theologie ein bisschen in diesem Sinne versteht, dann wissen Sie, was einem fehlen würde, wenn es das alles nicht geben würde.
Gibt es denn aber nicht auch andere Möglichkeiten, dieses Motiv der Erlösung auch anders eingelöst zu bekommen, sozusagen?
Ja, nun hat ja sowieso nicht jeder Mensch das Bedürfnis nach Erlösung. Da muss man ja schon sehr im Krampfe den Krampf mal erlebt haben und die Enge erlebt haben oder die Angst erlebt haben oder den Schmerz erlebt haben und gar keinen Ausweg mehr gesehen haben, dass dann plötzlich so eine überhöhte Sehnsucht nach Erlösung sich überhaupt bildet. Wir haben ja auch lange in geschichtlich glücklichen Zeiten gelebt. Ich meine, ich muss nur meine eigene Biografie angucken. Ich bin jetzt Anfang 60, ich habe die ganze Zeit in Friedenszeiten gelebt. Aber wissen wir, was das 21. Jahrhundert bringen wird? Das ist ja alles gar nicht ausgemacht. Das heißt also, in der Religion und auch in der Theologie sind auch so viele Menschheitserfahrungen, auch geschichtliche Erfahrungen, zur Sprache gekommen, zu einer besonderen Sprache gekommen, dass wir gar nicht wissen, ob wir dieses geistige Brot, auch diejenigen, die jetzt dieses Brot verschmähen, ob sie nicht doch davon mal essen werden. Das meine ich. Kulturell gesehen ist das eigentlich ein großer Bezirk des Geistes und des Reichtums, den man betreten sollte. Und ohne konfessionelle Schranken, ohne Dogmatik. Also das ist keine neue Schule oder Richtung, der ich mich anschließe, sondern ich würde sagen, na wissen Sie, wenn man Sohn eines Pfarrers ist und Sebastian heißt, dann kann man sich doch nicht ganz der Sache verstellen.
Nun gibt es ja andere Konzeptionen. Ein Autor, den wir beide sehr schätzen und mögen, Hartmut Lange zum Beispiel, würde jetzt wahrscheinlich Ihnen antworten, sehr grob gesagt, naja, Sie beruhigen sich gewissermaßen auch mit dem Eintritt ins Religiöse. Von Lange stammt ja dieser wunderbare Satz, im freien Fall zur Ruhe kommen. Also dieser freie Fall, der eben auch ins Nichts praktisch führt, der keinen Rettungsanker kennt, keine Halterung. Das wäre eine andere Position.
Ja, das Problem besteht ja nur darin, dass einem das nicht gelingen kann, im freien Fall zur Ruhe zu kommen. Und auch Hartmut Lange das eben nicht gelingt. Ich will nicht sagen, dass ich zur Ruhe gekommen bin, aber ich weiß doch in etwa, auf welche Weise man vielleicht den Versuch machen kann, sich zu beruhigen, wenn man in großer Unruhe ist. Und das ist ja nichts Negatives. Die Welt ist voller Unruhe. Wenn Sie diese Unruhe sozusagen auch im Innern vollkommen aufnehmen, dann enden Sie im Chaos. Sie müssen da irgendetwas dagegen setzen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der erste Punkt mit dem Religiösen. Mit Hartmut Lange ist es ja so, man könnte andererseits sagen, er hat ein viel größeres Transzendenzbegehren als ich. Aber er hat gar keine religiösen Erfahrungen gemacht. Ich kenne ihn ja gut, habe oft mit ihm gesprochen. Ich kann schon sagen, dass ich gewisse religiöse Erfahrungen gemacht habe in der Krankheit. Einer meiner Brüder hat Selbstmord gemacht. Ich bin oft dem Tode begegnet, um mich herum. Ich habe an Sterbebetten gewacht. Wissen Sie, da geschehen Dinge, die Ihnen im Alltag nicht begegnen. Das ist schon interessant. Heidegger hat gesagt, Philosophie ist ein Handaufheben gegen Gott. Und Gadamer, der Heidegger-Schüler, der berühmteste Heidegger-Schüler, hat im Alter von 97 Jahren gesagt, ein Denken, das im Laufe seiner Geschichte nicht zu der Überzeugung kommt, dass Religion notwendig ist, hat sich verfehlt. Interessant, in dieser Spannung kann man sich bewegen.
Sie sprachen auch von einer notwendigen Etage im Hochhaus des Bewusstseins für das Individuum, für den Einzelmenschen. Aber was bedeutet das auch für eine Gesellschaft? Sie hatten das eben schon kurz anklingen lassen. Eine Gesellschaft, in der das Religiöse verdeckt, überlagert, gar nicht mehr wirkkräftig ist. Welche Gefahren ist denn diese Gesellschaft ausgesetzt?
Es gibt ja inzwischen den Begriff der Wissensgesellschaft. Und das Wissen kann sich ja nicht wirklich selbst reflektieren. Das Wissen ist nicht fähig, die Frage nach den Grenzen des Wissens zu beantworten. Jeder Mensch weiß aber, dass es Grenzen des Wissens gibt. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft. Denn in dem Moment, wo die Gesellschaft pausenlos ja Wissen produziert, das ist eine Art exponentielles Wachstum, produziert sie ja pausenlos das Veralten von Wissen. Also sozusagen die Bedeutungslosigkeit von Wissen. Also sie stehen ständig in irgendeinem geistigen Vakuum, wenn sie nur im Wissen stehen. Und gleichzeitig ist das Wissen eine Angelegenheit der Experten. Auch deshalb werden sie niemals vollkommen heimatlich werden, wenn sie sich nur im Wissen vor Anker gehen wollen. So, das weiß ja an sich jeder. Auch ein Mann des Rationalismus wie Habermas, von dem ich großen Respekt habe, hat ja das Wort vom postsekularen Zeitalter geprägt. Das heißt, er hat natürlich auch etwas gemerkt. Ja, und er hat das Gespräch mit der Theologie gesucht, auch mit dem jetzigen Papst, als er noch nicht Papst war. Das war ja eine berühmte Begegnung. Es gibt ja diese berühmte Böckenförde-Formel, nicht, dass die Demokratie von geistigen Ressourcen lebt, die sie nicht selbst erzeugen kann. Insofern ist es auch eine politische Aufgabe, mit dafür zu sorgen, dass dieses Erbe nicht im Nichts verschwindet. Und das wird es ja auch nicht tun. Und inzwischen kommt ja die Religion zurück, wenn auch in einer keineswegs immer erfreulichen Gestalt. Einerseits sozusagen als politische Theologie, die fähig ist, die Welt in Brand zu setzen. Andererseits als diese Bricolage-Religiosität, nicht wahr? Sektenwesen und das ist alles schwierig. Deswegen ist es auch ganz gut, dass es die großen Weltreligionen noch gibt, die das auch immer wieder reflektieren.
Ja, also das metaphysische Bedürfnis, das gibt es, so hat es Georg Lukács einmal genannt, einer der wichtigen Autoren von Sinn und Form in der DDR. Herr Kleinschmidt, auch wenn dies jetzt einen gewaltigen Sprung darstellt, aber es wäre geradezu fahrlässig, wenn ich Ihnen diese Frage nicht stellen würde. Sie haben ja nun lange in der DDR gelebt und an wichtiger Stelle gewirkt. Nun leben Sie seit 20 Jahren in einem vereinten Deutschland und wirken an der gleichen wichtigen Stelle mit all den Unterschieden, die wir ja auch kurz besprochen haben. Sie waren, das haben Sie einmal geschrieben, ein überzeugter Sozialist gewesen, dessen Land nun aber kaputt sei. Am 3. Oktober 2010 ist dieses wiedervereinigte Deutschland 20 Jahre alt geworden. Wenn Sie heute auf diesen Epochensturz, wie Sie das selbst nennen, blicken, welche Gedanken, welche Gefühle fallen Sie da an?
Ja, selbst wenn es nicht allen passt, muss ich doch sagen, es war eine Art weltgeschichtliches Glück. So würde ich es schon nennen. Diese Wiedervereinigung, das hat das Zusammenkommen von Menschen ermöglicht. Es ist ja so, Sinn und Form, man weiß ja gar nicht, wer die Leser eigentlich sind. Man könnte sogar sagen, der Leser einer Zeitschrift ist eine Erfindung des Herausgebers. Und das Kuriose ist, dass sie dann diese wirklichen Leser doch eines Tages treffen. Und Sinn und Form hatte ja auch immer viele Leser im Westen. Und jetzt konnte man sie alle treffen. Und es ist ja eine Art Wahlverwandtschaftssystem, nicht wahr? Und das ist eben möglich geworden. Und dann ist es eine Wiedervereinigung von Landschaften. Ich liebe das Meer, aber ich kannte immer nur die Ostsee. Und nun ist die Nordsee hinzugekommen. Ich bin Norddeutscher, das heißt, ich liebe die Ebene, aber ich habe natürlich große Bewunderung für die Berge. Jetzt sind die Alpen dazugekommen. Das sind doch alles ganz wichtige Dinge. Und dass es so ein Prozess große, große Schwierigkeiten mit sich bringt, das ist ja vollkommen normal. Und doch würde ich die Bilanz im Großen und Ganzen als positiv ansehen. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich Glück hatte. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Ja.
Ja, mein Blick gilt der Uhr. Sebastian Kleinschmidt, vielen Dank für dieses sehr dichte Gespräch, das wir sicherlich noch Stunden fortführen könnten. Aber wie es nun mal so ist, auch jede Sendezeit ist gewissermaßen sterblich. Und die heutige Ausgabe des Doppelkopfs in HR2 Kultur geht nun auch zu Ende, aber nicht ohne Schubert. Sie haben uns noch ein weiteres Musikstück von Franz Schubert mitgebracht. Was hören wir jetzt zum Schluss, Herr Kleinschmidt?
Ja, ein Impromptu Nummer 3 Gestur. Wir wollen ihn doch nochmal als Klavierkomponisten. Er ist ja der eigentliche Klavierkomponist. Und das ganze Faszinosum der Musik zeigt sich am reinsten in der Instrumentalmusik.
Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur. Heutiger Gast im Studio, der Chefredakteur von Sinn und Form, Sebastian Kleinschmidt. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul. Thank you.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.